Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Fukushima gelangt weiter Radioaktivität in die Umwelt. 10 Millionen Liter verstrahltes Wasser werden ins Meer geleitet. In Liben ist die Ölstadt Brega immer noch heftig umkämpft, offenbar mit schlimmen Folgen für die Bevölkerung. Und als Schwerpunkt Zürich im Frühling als Test für die Schweiz im Herbst. Zwei neue und zwei alte Parteien stehen im harten Wettbewerb um die politische Mitte. Grünliberale und BDP, die Neuen, müssen sich beweisen. Freisinn und CVP, die Alten, sind verkatert und bis Herbst gefordert. Wir analysieren und reden im Tagesgespräch mit Martin Bäumle. Seine Partei hat mit Grün und Liberal ein erfolgreiches Rezept. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abühl.
TEPCO, die Betreibergesellschaft des AKWs Fukushima, leitet mehr als 10 Millionen Liter verstrahltes Wasser ins Meer. Laut TEPCO ist der Schritt nötig. Das viele Kühlwasser in mehreren Reaktorblöcken hindere die Arbeiter daran, die Kühlung in Gang zu bringen. Man habe sich deshalb entschlossen, relativ leicht verstrahltes Wasser ins Meer zu leiten. Ohne Absicht der Betreiber war am Wochenende bereits durch ein Leck in Reaktor 2 verstrahltes Wasser ins Meer geflossen. Versuche, das Leck zu schließen, sind bisher gescheitert. In Deutschland ist die Stromversorgung seit der vorläufigen Stilllegung der 7 ältesten Atomkraftwerke verstärkt auf Einfuhren aus französischen AKWs angewiesen. Dazu kommt Elektrizität aus tschechischen Kohlekraftwerken. Die Branche teilt mit, der Stromeinkauf bei diesen beiden Ländern habe sich verdoppelt. Kritiker des Produktionsstopps in 7 deutschen Werken sehen in dieser Verlagerung keinen Sinn. In Libyen halten die Kämpfe um die Erdölstadt Brega an. Bewohner, die in Richtung Osten flohen, berichteten von schweren Kämpfen in der Nacht und von fehlenden Nahrungsmitteln. Auf der süditalienischen Insel Lampedusa hält der Zustrom von Einwanderern aus Tunesien an. In der Nacht gelangte ein Boot mit mehr als 200 Personen nach Lampedusa. Schon gestern waren mehr als 600 Menschen auf verschiedenen Booten auf der überfüllten Insel angekommen. Unterdessen brachten die italienischen Behörden 1300 illegale Einwanderer auf das italienische Festland. Ministerpräsident Berlusconi will sich heute in Tunis mit den tunesischen Behörden treffen. Rom wirft ihnen vor, nichts gegen die Abfahrt der Flüchtlingsboote zu unternehmen und sich nicht an die Abkommen zur Rückführung der Migranten zu halten. Bei neuen gewaltsamen Protesten sind in der jemenitischen Stadt Taiz offenbar mindestens 12 Menschen von der Armee erschossen worden. Mehrere hundert seien verwundet worden, teilten Ärzte mit. Nach Augenzeugen hatten die Demonstranten versucht, das Gebäude der Provinzregierung zu stürmen. In der Hafenstadt Hodeida schossen laut Augenzeugen Bewaffnete in Zivilkleidung auf Demonstranten. Der amerikanische Präsident Barack Obama kandidiert für eine zweite Amtszeit. Das kündigt er auf seiner Webseite an, 1,5 Jahre vor der Wahl. In einem kurzen Video erklären Anhänger Obamas, warum sie den demokratischen Präsidenten unterstützen. In US-Medien wird geschätzt, dass Obamas Präsidentenwahlkampf rund 1 Milliarde Dollar kosten wird. Einen Tag nach seiner Festnahme auf dem Pekinger Flughafen gibt es weiter kein Lebenszeichen des berühmtesten chinesischen Gegenwartkünstlers Ai Weiwei. Die staatlichen chinesischen Medien berichteten mit keinem Wort über den Fall. Ai Weiwei war verhaftet worden, als er nach Hongkong fliegen wollte. Die Polizei durchsuchte sein Atelier in Peking und verhörte 8 Mitarbeiter. 30 Computer seien beschlagnahmt worden, sagten Mitarbeiter des Künstlers. Ai Weiwei hatte kürzlich der deutschen Presseagentur erklärt, er werde in Peking immer stärker am Arbeiten gehindert. In Vietnam ist der prominente Regierungskritiker Ku Hui Ha Vu zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Der Prozess war umstritten. Die Anklage hatte Wu Propaganda gegen den Staat vorgeworfen. Wu ist Anwalt. Er hatte die kommunistische Führung Vietnams mehrmals verklagt, unter anderem um umstrittene chinesische Bauxitbergwerke im Hochland Vietnams zu stoppen. Seit letzten Freitag hat die texanische Fluggesellschaft Southwest Airlines rund 600 Flüge gestrichen. Der Grund sind Risse in der Decke von bisher 4 Maschinen, wie CNN meldet. Im ersten Fall hatte sich der Riss zu einem Loch im Dach einer Boeing 737 ausgeweitet. Das Flugzeug musste auf dem Flug von Arizona nach Kalifornien notlanden. Jetzt wird die gesamte Flotte der Southwest untersucht.
12.35 Uhr. Bei den Wahlen im Kanton Zürich ist die Mitte in der Mitte geblieben, aber nicht die gleiche. Grünliberale und BDP haben gewonnen, auf Kosten von Freisinn und CVP. Wir illustrieren diesen Mitte-Rutsch am Beispiel von Langnau am Albis und fragen nach Lehren und Konsequenzen für und bei den beiden alten Mitte-Parteien für die eidgenössische Wahl im Herbst. Denn der Zug von Zürich nach Bern hat sich in Gang gesetzt. Heute um 6.47 Uhr mit unserem Reporter an Bord. Und weitere Themen: Japan, ungewisse Aktualität in Fukushima und ungewisse Zukunft in den Katastrophengebieten. Und Libyen, das schwierige Unterfangen, aus einem Volksaufstand eine neue Ordnung aufzubauen. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.410 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.3138 gehandelt, der Dollar zu 92,44 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag regnet es vor allem noch den Alpen entlang. Schnee fällt bis etwa 1500 Meter. Im Flachland gibt es sonnige Abschnitte und nur noch einzelne Platzregen. Die Temperatur liegt bei 12 Grad. Im Süden ist es teilweise sonnig und nur örtlich nass. Mit Nordföhn werden 22 Grad erreicht. Morgen Dienstag gibt es zunächst einige Wolkenreste und Nebelfelder. Tagsüber wird es sonnig. Am Morgen ist es kühl, am Nachmittag wird es 18 und im Süden 23 Grad warm. Am Mittwoch ziehen im Norden Wolkenfelder vorbei, es bleibt aber oft sonnig und gibt rund 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Eine Meldung für den Schienenverkehr. Die Züge zwischen Münsingen und Thun verkehren wieder gemäß Fahrplan. Die gemeldete Störung konnte behoben werden.
In unserem Schwerpunkt zu den Wahlen im Kanton Zürich schauen wir zuerst nach Langnau am Albis. Diese 7000-Seelen-Gemeinde im Bezirk Horgen liegt am linken Zürichseeufer und sie zeigt beispielhaft, was gestern politisch passiert ist. Die traditionellen Mitteparteien FDP und CVP haben verloren, die neuen Mitteparteien Grünliberale und BDP gewonnen. Warum? Elmar Plotzer war auf Spurensuche in Langnau am Albis.
Langnau am Albis wirkt sehr idyllisch und ruhig an diesem Sonntagabend. Vom Hügel her erklingen die Kirchenglocken, in den Gärten vor den Häusern pfeifen die Vögel, es sind kaum Menschen im Dorf unterwegs. Und doch, an diesem Wahlsonntag hat sich etwas verändert in Langnau. Die FDP hat über 8% der Wählerstimmen verloren, die CVP verzeichnet ein Minus von fast 2,5%. Die Enttäuschung darüber steht dem Langnauer Gemeindepräsidenten und CVP-Mann Peter Herzog ins Gesicht geschrieben. An die Adresse der siegreichen Grünliberalen sagt er:
«Die müssen jetzt zuerst mal zeigen, was sie bewirken können. Bis jetzt haben die ja noch keine Ergebnisse.»
Die Grünliberalen, diese Wunderkinder der Zürcher Politik, haben auch in Langnau stark zugelegt. Sie steigerten sich um 7,5% auf 11,5% und haben mit diesem Ergebnis die CVP überholt. Das freut natürlich Thomas Weibel, den grünliberalen Nationalrat aus dem Bezirk Horgen. In den letzten Jahren habe sich bei den Grünliberalen in Langnau einiges getan, erzählt der bodenständige Forstingenieur. So sei der Erfolg möglich geworden.
In der Zwischenzeit haben wir eine lokale Partei gegründet. Wir haben mit Rolf Schatz einen Gemeinderat, der, soweit es nach einem halben Jahr beurteilbar ist, gute bürgerliche Politik im Gemeinderat macht.
Bürgerliche Positionen in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Auf dieses Label haben die Grünliberalen in den letzten Jahren großen Wert gelegt. Langnau am Albis, eine kleine, finanziell gesunde Gemeinde, aber dennoch nicht ganz ohne Sorgen. Der Durchgangsverkehr ist immer noch ein Thema im Dorf, auch wenn sich die Situation seit der Eröffnung der Zürcher Westumfahrung verbessert hat. Eine Mischung aus bürgerlicher Politik und ökologischem Engagement sei wohl das Erfolgsrezept der Grünliberalen, mutmaßt CVP-Gemeindepräsident Peter Herzog.
Sicher eine Marktlücke für den Wähler. Er kann trotzdem bürgerlich abstimmen, aber im Ökologiebereich kann er jetzt ein Zeichen setzen, was die anderen Parteien bis jetzt einfach zu wenig gemacht haben.
Gewiss haben die Ereignisse im fernen Japan den Grünliberalen in Langnau geholfen und der FDP und CVP geschadet. Doch man dürfe nicht alle Schuld dem Atomunfall geben, wendet Hans-Peter Portmann ein, der als FDP-Kantonsrat im Bezirk Horgen problemlos wiedergewählt wurde, während seine Partei dort 2 Sitze verloren hat. Er habe bereits im Wahlkampf bei Gesprächen mit der Bevölkerung gespürt, dass die FDP schlecht abschneiden werde.
Es waren immer nicht die Themen, die wir im Bezirk oder in der Gemeinde machen, sondern es sind immer die nationalen Themen. Und wir hören dann immer, was unsere nationale Leitung in Bern macht, sei nicht verständlich, das sei eine Windfahnenpolitik, mal hüsch, mal hot. Und ich glaube, das ist unser tatsächliches Problem.
Ob in der Finanz-, der Ausländer- oder der Energiepolitik, die Wählerinnen und Wähler wüssten nicht mehr, wofür die FDP überhaupt stehe. Das müsse sich ändern, fordert Hans-Peter Portmann. Doch auch in der Umweltpolitik sei bei den etablierten Mitteparteien ein Umdenken nötig, sagt CVP-Gemeindepräsident Peter Herzog. In Langnau am Albis jedenfalls wurde kürzlich eine Solaranlage auf dem Dach des Gemeindehauses installiert.
Elmar Plotzhaus, Langnau am Albis. Eine grosse Mitschuld am schlechten Resultat der Zürcher FDP trage die nationale Partei mit ihrer Windfahnenpolitik, hörten wir in diesem Bericht. Wie sieht man das dort? Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi hat sich bei freisinnigen Nationalratsmitgliedern umgehört und viel Selbstkritik vernommen.
Massive Sitzverluste vor einer Woche im Baselbiet, massive Sitzverluste jetzt im Zürcher Kantonsrat. Kein Wunder, auch bei den nationalen FDP-Politikern herrscht heute Katerstimmung. Schuld am schlechten Abschneiden sei maßgeblich der sogenannte Fukushima-Effekt, ist der Aargauer Nationalrat Philipp Müller überzeugt. Den habe man auch parteiintern schlicht überschätzt.
Er hat ganz massiv auch in Zürich zugeschlagen.
Dabei setzten sich FDP-Vertreter und nicht zuletzt er selbst schon seit Jahren für energieeffiziente Projekte ein.
Aber wir werden nicht als die Partei wahrgenommen, die dieses erreicht hat.
Das Problem sei also, dass man es schlicht nicht schaffe, die eigenen Positionen klar zu vertreten. Das konstatiert auch die Zürcher Nationalrätin Doris Fiala.
Hin und her macht die Taschen leer. Und ich denke, wenn man wahrgenommen wird als Partei, dass man die Position ändert, dann ist das sehr, sehr gefährlich.
So wie es zuletzt bei der Frage rund um neue Kernkraftwerke geschehen sei. Ein Hin und Her, das auch dem Zuger Ständerat Rolf Schweiger nicht gepasst hat. Er kritisiert,
dass man vielleicht zu schnell Positionen aufgegeben hat, die man vorher gewahrt hat.
Zu unklare Positionen und das während Jahren. Das bemängelt auch der Zürcher Nationalrat Philippa Leutenecker. Zwar finde seit etwa 2 Jahren eine Art Neupositionierung der Partei statt, in Finanz- und Ausländerfragen zum Beispiel, aber bis das bei der Wählerschaft ankomme, dauere es.
Bis sie bei den Leuten wirklich drin ist und bis es glaubwürdig ist.
Bis zu den Wahlen im Herbst dürfte dies kaum reichen. Auch für den Luzerner Nationalrat Otto Ineichen liegt in der nationalen FDP viel im Argen.
Ja, ich denke, die FDP war aus meiner Optik bis jetzt etwas zu überheblich.
Und zu distanziert der eigenen Basis gegenüber. Dabei seien es die unzähligen Vertreter in den Gemeinden, die die eigentliche Arbeit leisteten. Sie müssten endlich besser eingebunden werden.
Und ich glaube, das ist die Kernaufgabe der Zukunft.
Der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen schließlich gibt seiner Partei einen Tipp.
Vielleicht die Sachpolitik einmal etwas beiseite zu lassen, einen gesunden Populismus an den Tag lang legen. Es muss Freude machen, politisieren zu dürfen mit den Freisinnigen.
FDP-Fraktionschefin Gabi Huber schließlich kann mit all den Ratschlägen nicht viel anfangen. Sie hält im Hinblick auf die Wahlen vom Herbst fest, man habe bis jetzt viel und gute Arbeit geleistet.
Auf diesem Weg wollen und müssen wir konsequent weitergehen. Eine tiefgreifende Kursänderung sehe ich überhaupt nicht angezeigt.
Sagt FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber. Zu den Verlierern im Kanton Zürich gehört neben der FDP auch die CVP. Sie ist von etwas über 7% auf unter 5% gefallen. Zu den Großen gehörte die CVP im Kanton Zürich zwar nie, aber dieser Verlust zeigt exemplarisch, dass die CVP zu scheitern droht mit ihrer Strategie, mit einem sozialliberalen Profil eine urbane Wählerschaft anzusprechen. Dominik Meyer.
Die Grünliberalen, sie glänzen, treffen den Zeitgeist in der Mitte. Die BDP, auch sie zieht manche Mittewähler an als neue Kraft. Und die CVP?
Wir gehen etwas unter, das hilft uns nicht,
sagte CVP-Präsident Christoph Dachbele gestern nach der Niederlage in Zürich. Die CVP ging unter, vielleicht ging sie bei manchen Wählern schlicht vergessen. Die Politik der CVP in Zürich, im Baselbiet, im Aargau auch, ist eine liberal-soziale Politik, offen für moderat linke Forderungen wie zum Beispiel Subventionen für Kinderkrippen. Diese Strategie war ein Versuch, die Verluste in den katholischen CVP-Hochburgen, zum Beispiel in der Innerschweiz, wettzumachen. Die damalige Parteipräsidentin Doris Leuthard habe diesen Kurs vor 7 Jahren gesetzt, nach der Abwahl von Bundesrätin Ruth Metzler. Das sagte Politikexperte Michael Herrmann von der Universität Zürich.
Dieser Neubeginn war natürlich sehr stark mit dem Gesicht von Frau Leuthard verbunden, die dann auch die Partei etwas neu positioniert hat, liberal-soziale Partei. Und mit Frau Leuthard an der Spitze ist es der CVP gelungen, ihre Verluste in den Stammlanden zu kompensieren mit starken Gewinnen im Mittelland, im Aargau, in Zürich, aber auch in Basel. Da hat sie neue Wähler in der Mitte gewinnen können.
Doch damit ist es vorbei. Vor einer Woche im Kanton Basel-Land und gestern in Zürich, die CVP verlor in den Agglomerationskantonen. Das sei aber nicht das einzige Problem der CVP, sagt Herrmann. Am rechten Rand der CVP rege sich seit längerem Widerstand gegen die Avancen Richtung Mitte-Links. Vor allem seit die CVP vor 3 Jahren gemeinsam mit den Linken Bundesrat Christoph Blocher abgewählt habe.
Das hat dazu geführt, dass sie ihre immer noch bestehenden bürgerlichen Wähler nochmal zusätzlich verloren hat und gerade in St. Gallen, in der Innerschweiz. Und es hat auch dazu geführt, dass es so etwas wie einen Aufstand des konservativen Flügels innerhalb der CVP gegeben hat.
Das Resultat? Die CVP ist von 2 Seiten unter Druck geraten. Der linke Flügel verliert nun an Grünliberale und BDP, der rechte Flügel verliert Wähler und sogar eigene Politiker an die SVP. In dieser Situation ist Gerhard Pfister nicht zu beneiden. Der Zuger Nationalrat ist Wahlkampfleiter der CVP Schweiz. Er weiß um die Flügelkämpfe und sagt:
Unsere Aufgabe besteht es darin, diese Vielfalt eben als etwas Positives darzustellen, selbst im Wissen, dass diese Vielfalt durchaus eben auch als Profillosigkeit ausgelegt werden kann.
Was aber, wenn die CVP dennoch weiter verliert? An die SVP, vor allem aber an die neue Mitte, an BDP und Grünliberale. Fraktionschef Urs Schwaller überlegt sich Strategien, um der CVP die Macht in der politischen Mitte zu sichern. Eine engere Zusammenarbeit, eine Mitte-Holding, wie er sagt. Aber keine Zusammenschlüsse.
Von Fusionen spreche ich nicht. Aber wir sind jetzt quasi verdammt dazu, in der Mitte vermehrt zusammenzuarbeiten.
Doch zuerst bestimmen im Wahljahr 2011 die Stimmberechtigten, wie die Kräfteverhältnisse in der neuen Mitte aussehen werden.
Dominik Meyer zu den Nöten der CVP. Die Zürcher Wahlen waren der vielbeschworene Test für die nationalen Wahlen im Herbst. Was lässt sich nun tatsächlich aus Zürich ableiten und mitnehmen nach Bundesbern? Das wollte Peter Maurer vom Stimmvolk selbst wissen und stieg am Morgen in den 6.47 Uhr Zug von Zürich nach Bern.
«Ich bin ein alter Sozialdemokrat, aber ein echter.»
Da steht er nun auf Perron 16, Zürich Hauptbahnhof, dieser leibhaftige Genosse, grauhaarig, bärtig. Will nach Paris, will wieder mal raus aus der Schweiz. Entschuldigung, wohin geht die Reise? Im Herbst, bei den nationalen Wahlen. Reise? Da bewegt sich doch nichts, sagt er mit schelmischem Blick.
Stabilität, so zeigt sich jetzt SVP, SP. Immer plus minus, ein bisschen stabil. Und in der Mitte tun sie sich ein bisschen streiten, aber die Partei unterscheidet sich auch nicht mehr gross, oder?
Aber die SP?
Ja, die SP, die Interessen des arbeitenden Volkes, die sie klassisch vertreten haben, ist halt auch ein bisschen aus den Augen verloren. Es ist so ein bisschen, sagen sie es ein bisschen böse halt, Kaviar-Sozialismus.
Aber die FDP, die grosse, staatstragende Partei, der Rote ärgert sich grün und blau.
Die Partei macht nicht mehr das, was sie gemacht hat, und die Eidgenossenschaft gebildet worden ist. Wo sie gegen den Klerus gekämpft hat und für Demokratie. Sie macht es umgekehrt. Die FDP ist wirklich überall dabei, was schiefläuft, finde ich. Das ist nicht mehr FDP wie dazumal.
Jene FDP, von der Gottfried Keller einst geschrieben hat, wer freisinnig ist, traut sich und der Welt Gutes zu. Einsteigen, die Türen schließen automatisch. Der Zug fährt ab und für die traditionellen Mitteparteien FDP und CVP ist es höchste Eisenbahn, die Weichen zu stellen, sonst landen sie auf dem Abstellgleis.
Das ist das Schicksal der Mitteparteien, genau. Es ist profillos. Einfach sie probieren, auszugleichen gegen rechts, links. Und in dem Moment sind sie profillos. Sie probieren einfach Ende Sachpolitik zu machen, keine Schlagwörter, und das kommt nicht gut an.
Aber da ist doch politisch sauber eingemittet diese viel zitierte Koalition der Vernunft.
Vernunft ist nicht sexy. Man geht lieber polarisieren, sei das links oder rechts.
Aber die Mitte, meint die junge Betriebswirtschafterin, die Mitte habe durchaus eine Zukunft. Hier sei es überhaupt nicht nur wüst und leer.
Mich und der Mitteblock hat sich einfach verschoben. So zwei anderen, aus meiner Sicht, Mitteparteien. Häufig hört man ja, dass es einfach die frischen Kräfte sind von BDP und GLP, die die Leute suchen. Also es dunkt, die zwei wirklich halt sehr alten und traditionellen Parteien, CVP und FDP, dass man findet, jetzt muss denen mal jemand zeigen, dass es ein bisschen frischer geht.
Frischer Wind von den agilen Kleinparteien gegen die schwerfälligen Großen. Die junge Frau blickt aus dem Fenster in den nassgrauen Morgen. Drüben das Atomkraftwerk.
Jetzt fahren wir gerade bei Gösgen vorbei. Ich fahre da jeden Tag vorbei, ist ein Mahnmal. Und ich glaube schon, dass die Katastrophe in Japan die Leute aufgerüttelt hat und dass man das jetzt an den Wahlresultaten auch ein bisschen sieht.
Fukushima-Effekt. Die Grünliberalen als strahlende Sieger gestern, heute und auch morgen? Fragezeichen.
Ich kann alles wieder kehren. Also wenn man gestern Toni Brunner zugelassen hat, die sind voll optimistisch. Thema Fukushima, das hat sich nachher überlebt.
Meine Damen und Herren, in Kürze werden wir rechtzeitig in Bern auf Gleis 5 eintreffen.
Laptops und Zeitungen werden weggepackt. Und einer, der noch schnell das schnelle Gratisblatt studiert hat, soll punkto Wahlen in der Schweiz das letzte Wort haben.
Also nach 20 Minuten gibt es nur eine wichtige Wahl. Das ist die Wahl zum Miss der Schweiz. Das war die grösste Headline heute Morgen. Das sagt schon alles.
Aus dem Katastrophen-AKW von Fukushima entweicht weiter Radioaktivität, große Mengen schwer verseuchten Wassers gelangen ins Meer. Zudem sollen jetzt tausende Tonnen schwach verstrahltes Wasser bewusst ins Meer abgelassen werden. Ich fragte Martin Fritz in Tokio, warum.
Wir haben 11.500 Tonnen schwach radioaktiv verstrahltes Wasser, was in vielen Tanks in diesen vier Reaktoren lagert. Und das Problem ist, dass wir noch viel stärker verstrahltes Wasser haben, das irgendwo hingepumpt werden muss. Und die Idee ist jetzt, dass man dieses schwach verstrahlte Wasser aus diesen Tanks ablässt, ins Meer leitet und da das viel gefährlichere, stark verstrahlte Wasser hineinpumpt, um das loszuwerden. Und dann kann man erst die Reparaturarbeiten fortsetzen, um die Notkühlung wieder in Betrieb zu nehmen.
Machen wir einen Blick in die weitere Zukunft. Schon jetzt ist klar, dass die ganze große Atomanlage dereinst versiegelt werden wird. Wie konkret sind denn die Pläne, auch die gegenwärtig evakuierten Gebiete darum herum definitiv evakuiert zu lassen?
Also da gibt es zwar eine Menge Spekulationen und auch einige Aussagen für die nächsten Monate, aber wie das auf Dauer sein soll und gelöst werden soll, das ist noch völlig unklar, weil man weiß ja noch nicht einmal, wie stark verstrahlt der Boden in diesem Gebiet ist. Also wir hatten bis jetzt ja überhaupt keine radioaktiven Strahlendaten aus dieser Region. Also bevor man diese Werte nicht kennt, kann man noch nicht entscheiden, ob das jemals wieder neu besiedelt werden kann. Und das Gleiche gilt auch für die Reaktoren. Also eine Lösung ist natürlich, dass man das alles irgendwie zubetoniert. Aber es sind auch sicherlich andere Lösungen denkbar. Also das ist alles, denke ich mal, noch völlig offen. Man ist immer noch voll in der Improvisationsphase. Das sieht man ja an diesem schwach radioaktiv verstrahlten Wasser, was jetzt einfach ins Meer gepumpt wird, damit man Platz schafft für neue Aktionen.
Ein anderes Thema sind die Pläne für den Wiederaufbau in den tsunami-zerstörten Küstengebieten. Fasst man denn tatsächlich in Sauge, in Küstennähe nicht mehr zu bauen, quasi einen Tsunami-Streifen unbebaut zu lassen?
Ja, das war mal ein Vorschlag, aber da wurden dann auch gleich mehrere Bewohner dieser Küstenregion gefragt, ob sie sich das vorstellen könnten, fernab der Küste zu siedeln. Und die, die gefragt wurden, haben gesagt, nein, also wenn wir hier bleiben, dann wollen wir auch da bleiben, wo wir vorher gewohnt haben. Das muss dann eben nur irgendwie tsunami-sicher sein. Also das ist, glaube ich, eine Lösung, die nicht so realistisch ist. Und dann gab es auch einige Leute, die gesagt haben, das bedeutet ja, dass die Regierung dieses Land kaufen muss und dann für die neuen Städte nochmal Land kaufen muss. Das wird also sehr teuer. Also so eine Lösung wird es nicht geben.
Das war eine Information von Martin Fritz, der für uns aus Japan berichtet. In Libyen bemühen sich die Rebellentruppen um mehr Organisation. Ein Oberbefehlshaber wurde ernannt, kleinere Einheiten mit professionellen Kommandeuren gebildet und die begeisterten, aber schlecht ausgebildeten Freiwilligen dürfen nicht mehr bis an die Front. Das klingt theoretisch nach einem guten Plan, aber in der Praxis klappt noch vieles nicht wie geplant. Die Reportage von ARD-Korrespondentin Esther Saub aus dem Osten Libyens.
Die Straße in den Krieg ist schnurgerade. Von Benghazi aus geht es kilometerweit durch eine völlig flache Wüstenlandschaft. Kein Baum, kein Dorf, das Schutz bieten würde. Gleich hinter der Stadt liegen ausgebrannte Panzer. Hier haben französische Mirage-Flugzeuge Gaddafis Truppen gestoppt. Wenige Stunden später wären sie wohl in Benghazi gewesen. Jetzt versuchen die Rebellen, sie selbst weiter zurückzudrängen. Ashdabia haben sie wieder eingenommen und bewachen die westliche Einfahrt in die Stadt. Zerzauste Männer in zusammengewürfelten Uniformen. Die Kalaschnikow über der Schulter. Eben treffen zwei neue Kampfeswillige ein, höchstens Mitte 20, in Wollpullover und Slipperschuhen. Wir wollen Libyen befreien von Muammar al-Gaddafi. Waffen werden wir schon kriegen. Und wenn nicht, dann kämpfen wir eben mit Steinen. Hauptsache, er geht. Er und seine Ratten. Doch so einfach ist das nicht mehr. Seit der ehemalige Innenminister und erfahrene Militär Abdel Fattah Younis den Oberbefehl übernommen hat, werden die Truppen strukturiert. Kleine Einheiten von 7 Kämpfern sollen gebildet werden, angeführt von einem ausgebildeten Militär. Einige Kilometer westlich von Ashdabia steht eine solche Einheit. Ihr Pritschenwagen hat eine Motorpanne. Der Anführer ist ein grauhaariger, stämmiger Mann, Ende 50. Er stellt sich als Fauzi Ibrahim Shekhi vor, aus Ashdabia. Ich war Berufssoldat und habe eine 2-jährige Ausbildung in Russland gemacht. Ein junger Kämpfer beugt sich über den Motor. Er hat sich einen Schal in den Farben der Revolution um den Kopf gebunden und trägt eine Patrone um den Hals. Die ist für Muammar, sagt er. Ich habe einen Kurs von 15 Tagen gemacht, aber wir haben schnell gelernt, im Feld. Auf die Ladefläche des Wagens haben sie ein russisches Luftabwehrgeschütz montiert, aus den 80er Jahren, sagt der Kommandant. Außerdem haben sie eine Panzerfaust und Handgranaten dabei. Die Munition liegt lose auf der Ladefläche, genauso wie die Handgranaten. Gott ist mit uns, sagt der Kämpfer mit dem Schal. Das muss reichen. 40 Kilometer weiter ist für unausgebildete Kämpfer und Journalisten der Weg zu Ende. Hier geht es zur Front. Und da stehen ab sofort nur noch die Profis, erklärt einer der Militärs. Wir haben die Anweisung, keinen leicht bewaffneten Revolutionär an die Front zu lassen. Dort ist nur das Militär. Also die mit den schweren Waffen, die dürfen hier durch. Auch die Kommunikation unter den Einheiten soll verbessert worden sein. Doch am Westtor von Ashdabia merkt man noch nichts davon. Wir kriegen unsere Informationen von den durchfahrenden Autos, sagen die Männer. Ein Mobilnetz gäbe es ja nicht. Doch dann kommt sie doch noch, die neue Ordnung. Ein strahlend weißer Geländewagen fährt vor. Heraus steigt ein Mann in gebügelter Uniform mit penibel gestutztem Schnauzbart. Wer hat hier den Befehl, poltert er. Alle ducken sich. Niemand will verantwortlich sein. Was steht ihr hier im Westen rum? Hier ist doch gar nichts mehr zu tun. Geht ans Südtor, da ist was los. Wo sind die mit den Waffen? Am Südtor werdet ihr gebraucht. Jetzt wird die Wache umstrukturiert. Sie soll sich auf alle Zufahrtsstraßen der Stadt verteilen. Am Abend melden die neu sortierten Truppen den ersten Erfolg. Sie haben die Ölstadt Brega zurückerobert.
Die Reportage von Esther Sauber aus Ashdabia in Ostlibyen und die Erfolgsmeldung der Rebellen war offenbar verfrüht. Die Ölstadt Brega ist weiterhin umkämpft. Gleich eins, Gast im Tagesgespräch ist heute Martin Bäumle, der Präsident der Grünliberalen Partei, gestern der große Sieger in Zürich. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Andrea Appül.
In Fukushima leiten die AKW-Betreiber mehr als 10 Millionen Liter verstrahltes Wasser aus dem AKW-Komplex ins Meer. Das viele Wasser in den Reaktoren hindere die Arbeiter daran, die Kühlung wieder in Gang zu bringen, sagen die Betreiber. In Jemen sind bei neuen gewaltsamen Protesten mehrere Menschen erschossen worden, das teilen Ärzte mit. Nach Augenzeugen hatten die Demonstranten versucht, das Gebäude der Provinzregierung zu stürmen. US-Präsident Obama kandidiert wie erwartet für eine zweite Amtszeit. Wie er auf seiner Website mitteilt, tritt er zur Präsidentenwahl 2012 an.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.